Das heißt, was man sowohl bei Wein als auch bei A+ Premium schon jetzt festhalten kann, es macht wahnsinnig viel Sinn, Produkte, die vielleicht sowohl im Vendor als auch im Seller verkauft werden, die also als erstes über den Seller anzulegen, weil man damit extrem Kosten spart.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ahead on Marketplaces Podcast. Ja, wir haben mal wieder einen Deep Dive vorbereitet. Es geht um ein Thema, was gerade ganz, ganz viele Marken und Hersteller beschäftigt. Es geht nämlich um das Hybridmodell. Die meisten Marktplätze sind ja historisch gesehen irgendwann mal mit dem Wholesale gestartet. Das heißt, wie viele Marken, die schon lange dabei sind, haben einen Vendor-Account und wechseln jetzt zunehmend in das Seller, also in das Marketplace. Modell. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie den Vendor-Account zumachen, sondern das heißt, dass sie beide Accounts parallel betreiben und so eine spezielle Hybrid-Strategie verfolgen. Und darum soll es auch heute gehen. Ich bin nicht alleine. Ich habe Ole dabei, unseren Head of Marketing Manager, als Unterstützung. Moin Ole, schön, dass du dabei bist.
Moin Flo, freut mich. Heute mal in der ersten Langfolge dabei als Gesprächspartner.
Absolut. Bist du aufgeregt?
Nö, das Setting ist ja wie immer, bloß ein bisschen länger. Von daher, freue ich mich auf jeden Fall.
Ja, das wird gut. Hintergrund ist, dass ich auf dem Amazon Sales Kongress in Erfurt, der jetzt im März war, einen Vortrag gehalten habe, wo Ole auch im Hintergrund mich viel bei der Ausarbeitung des Vortrags unterstützt hat. Das heißt, es ist auch total sinnvoll und passend, dass wir das Thema jetzt hier zusammen durchgehen. Ich kann euch mal kurz den Titel nennen. Der Titel heißt Smartes Hybridmodell. So tricksen Vendoren Amazon aus und nutzen die Vorteile aus dem Seller-Modell. Ja, der Vortrag kam auf dem Event sehr, sehr gut an. Also der Raum war echt pickepacke voll. Ist natürlich auch ein bewusst provokant formulierter Titel, aber es ist teilweise wirklich bei Amazon krass, wie man im Hybridmodell wahnsinnig viele Kosten sparen kann, ne, über so A+ Premium, Weinrezensionen und Co. Wo wir einfach sagen, Mensch, das müssen Marken und Hersteller halt wissen. Dementsprechend freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen. Als Beispiel haben wir eine Marke dabei. Es ist uns bei Vorträgen immer sehr wichtig, dass das jetzt nicht nur stumpfe Theorie ist, sondern dass man dem Ganzen möglichst gut und wenn möglich auch unterhaltsam folgen kann. Und dementsprechend ist es immer ganz wichtig, so einen Markencase mitzubringen. Jetzt haben wir hier einen besonderen Case. Das ist die Fun Factory. Das ist ein Unternehmen, mit dem wir vor einigen Jahren mal eine Hybridstrategie definiert haben auf Amazon, also Seller und Vendor parallel. Das ist ein ganz spannendes Unternehmen. Das ist nämlich Europas größter Hersteller für Sextoys aus Bremen. Ich weiß nicht, so ein paar Facts. Ole, du hast dich auch damit beschäftigt. Was macht das Unternehmen aus? Seit wann gibt es die und so, dass man da mal so ganz grob einführt?
Ja, gerne. Fun Factory, ja, schon seit über 25 Jahren quasi dabei. Also schon, würde ich sagen, sehr, sehr früh in dem Bereich unterwegs. Ja, sind gestartet als Seller damals bei Amazon und sind dann auf Einladung von Amazon dem Vendor-Programm gefolgt. Das ist so deren Weg in deren Hybridmodell. Genau, und wie gesagt, ein sehr, sehr spannender Kunde mit einem ja sehr breit gefächerten Sortiment im Bereich Sextoys, die wir da jetzt schon länger erfolgreich betreuen.
Ja, auch ein ungewöhnlicher Weg, ne? So von Seller hin zu Vendor. Mhm. Ich würde mal sagen, 90% gehen eher den umgekehrten Weg, dass ein Vendor-Account da ist und dann irgendwann der Seller folgt. Aber bei denen hat es halt total viel Sinn gemacht, gerade weil die auch unter anderem Produkte haben, die sehr niedrigpreisig sind. Wenn man jetzt zum Beispiel so an einzelne Gleitgele und Co. halt denkt, das rechnet sich einfach nicht, wenn man das jetzt im Eigenversand oder mit FBA im Seller-Modell verkauft, und dementsprechend macht da so ein Vendor total viel Sinn. Das geht ganz, ganz vielen Kunden von uns so, dass die eben bei günstigen Produkten, die sich sonst nicht rechnen, eben da im Vendor einfach den richtigen Weg gefunden haben. Ja, wir wollen den Vortrag auch nicht eins zu eins durchgehen. Deshalb ja, überspringen wir jetzt mal Bereiche wie irgendwie Pricing, Sortimentsverteilung, Retailer-Struktur und Co., sondern gehen direkt mal rein in Seller-, Vendor- und Hybridmodell und gehen für euch mal so Vor- und Nachteile durch. Und ganz, ganz viel kann man eben auch auf sich selbst und die eigene Marke übertragen, weil unsere Erfahrung in den letzten Jahren schon ist, dass es da eben zum großen Teil auch Überschneidungen halt gibt. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit dem Seller-Modell rein und gehen mal so ein paar Vorteile durch. Das heißt, was ist gut an dem Modell? Warum entscheidet man sich für das Seller-Modell? Starte doch mal mit dem ersten Punkt bei Vorteile.
Ja, sehr gerne. Der erste Vorteil bezieht sich auf die Produktanlage, aber auch um das Lagerbestandsmanagement, also Warenverfügbarkeit. Und da hat man halt im Seller den Vorteil, dass man da ja eine höhere Geschwindigkeit hat, mehr Flexibilität hat. Dadurch, wenn man jetzt beispielsweise die Ware selbst verschickt, immer ja die Ware verfügbar hat, die man halt selbst im Lager hat, aber auch bei FBA halt immer Ware ans FBA-Lager schicken kann. Das ist, wenn man jetzt mal den Vergleich zum Vendor zieht, da ja nicht so. Da bestellt Amazon. Das regelt ein Bestellalgorithmus im Hintergrund, also wie gut verkauft sich ein Produkt. Und der Algorithmus ist halt nur so gut. Das heißt, es kann häufig mal dazu kommen, dass zu wenig bestellt wird, aber auch, dass zu viel bestellt wird. Problematisch wird es vor allem, wenn man neue Produkte anlegen möchte. Im Seller-Account kann man die halt einfach anlegen und dann den Bestand füllen und diese dann direkt verschicken. Beim Vendor ist es aber so ein neues Produkt, da weiß der Algorithmus noch gar nicht, wie gut wird sich das verkaufen, bestellt eventuell zu wenig oder halt auch am Anfang gar nicht. Das heißt, das ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen zäher. Da hat man einfach höhere Flexibilität im Seller-Account.
Ja, ich denke da auch an einen Kunden, der hat auch ein neues Produkt gelauncht, bekannte Marke, und Amazon bestellt ja komplett automatisiert. Und Amazon hat gesagt, nee, wir bestellen das jetzt erstmal nicht, weil wir stellen keine bestehende Nachfrage fest. Und der Kunde wusste aber, dass sie außerhalb von Amazon große TV-Kampagnen schalten wollten und dass da die Nachfrage eben massiv in die Höhe schnellen wird. So, da kann man natürlich im Seller einfach nur sagen, okay, ich lege das Produkt halt flexibel und vorausschauend an und brauche dafür gar keine Historie, weil ich weiß, das wird halt durch die Decke gehen. Und wenn ich das dann nicht machen kann, ist das schon frustrierend. Plus man kann natürlich auch viel mehr testen, ne? Nachher irgendwie Bundles oder mal Produkte, die es sonst nur im Kombinationspack gibt, dass man die mal irgendwie einzeln auseinanderdröselt und einzeln mal anbietet. Das probiert man einfach mal für 4 Wochen, guckt, läuft's nicht. Das ist natürlich schon ein toller Vorteil bei dem Punkt. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Vorteil. Und da geht es um Weinrezensionen. Wein ist letztendlich das Inhouse-Rezensionsprogramm von Amazon. Da kann man Produkte hinschicken. Gerade wenn man dort ein Produkt registriert für diese Weinrezension, das muss man einfach mal einmal machen, dann fällt eine Registrierungsgebühr an. Und da muss man wirklich sagen, sind massive Unterschiede preislich im Vendor und Seller. Während das Ganze im Vendor so bei 1350 liegt, zahlt man halt im Seller 170. Ja, da macht es natürlich total Sinn, neues Produkt, was man gegebenenfalls auch im Vendor und Seller hat, halt erstmal im Seller anzulegen, dann über Wein Rezensionen zu generieren, da halt über 1000 € mit zu sparen und das dann irgendwann im Vendor dann auch anzubieten. Das ist auf jeden Fall ein guter Quick-Win. Alright, nächster Punkt. Was hast du?
Einen ziemlich großen Punkt, wie ich finde. Da geht es um, was du schon angeschnitten hattest, A+ Premium. Und da sind die Kosten beim Vendor ja, sind ja Teil der Jahresverhandlungen. Aber da kommen zum Teil, was wir schon gehört haben, Kosten von mehreren 100.000 € auf Vendoren zu, um diesen A+ Premium-Content nutzen zu können. Was viele sicherlich wissen, im Seller total kostenlos. Und das ist wirklich ein riesen krasser Unterschied, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Selbst wenn man jetzt einfach normal den Vendor-Account laufen lassen möchte, könnte es sich allein schon lohnen, diesen Seller aufzumachen, alle Produkte zu listen, gar nicht über den Seller zu verkaufen und einfach nur den A+ Premium dort anzulegen, um halt das Geld zu sparen. Also hier ein riesen krasser Vorteil für den Seller-Account.
Ja, vor allem die Frage ist auch immer, wie lange bleibt das noch so? Ne? Ich weiß, letztes Jahr ist ein recht großer Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln auf uns zugekommen und meinte, Mensch, wir brauchen ganz, ganz schnell hier im Seller A-Plus Premium-Content passt gut zu unseren Produkten. Und wir glauben, das könnte sich jetzt täglich ändern, dass das kostenpflichtig wird. So. Und es vergingen Tage, es vergingen Wochen, es vergingen Monate und jetzt letztendlich schon knapp ein Jahr. Und jetzt ist es immer noch kostenlos. Ne? Das heißt, was man sowohl bei Wein als auch bei A-Plus Premium schon jetzt festhalten kann, es macht wahnsinnig viel Sinn, Produkte, die vielleicht sowohl im Vendor als auch im Seller verkauft werden sollten, die erstmalig über, also als erstes über den Seller anzulegen, weil man damit extrem Kosten spart. Genau, dann nächster Vorteil vom Seller-Modell ist ganz klar der Zugang zu mehr Daten und Analyse-Tools. Ne? Wir haben den Product Opportunity Explorer und wir haben den Search Query Performance Report. Boah, langes Wort. Da war Haspel mir immer ein bisschen, aber das ist ja ganz gut gelaufen. Ja, du steckst da ja sehr tief drin. Mal kurz in kurz zusammengefasst bei den beiden Reports, worum geht's da? Was kriegt man da für Daten?
Ja, richtig, richtig wichtiger Punkt. Beim Search Query Performance Report sieht man quasi auf Marken- oder auf ASIN-Ebene die Suchanfragen von Kunden, die am meisten zu dem Produkt oder der eigenen Marke passen. Was super spannend ist, und dazu kriegt man dann halt noch KPIs, wie sind die Anteile der eigenen Marke an Impressionen, Klicks, Käufen im Vergleich zu den Impressionen, Klicks und Käufen des Marktes. Das heißt, man kann so ein bisschen vergleichen, wie schneide ich zu gewissen Suchanfragen von Kunden ab? Bin ich besser als der Markt? Bin ich schlechter als der Markt? Und da lassen sich super, super viele Insights draus ziehen. Da haben wir auch noch Blogbeiträge, ich glaube auch eine Podcast-Folge schon zu gemacht. Also gerne reinhören, reinlesen. Da gibt es super, super viele Quick Wins. Und beim Product Opportunity Explorer ist es so, dass es so eine Art Nischenfinder, das heißt, man gibt einen Suchbegriff ein, aber kann auch eine ASIN eingeben und findet dann zu dem Produkt oder zur Suchanfrage eine passende Nische. Und in der Nische kann man dann wieder sehr spannende Insights sehen, wie zum Beispiel, wie hat sich das Suchvolumen die letzten 180 Tage entwickelt oder die letzten 90 Tage, nimmt das zu, nimmt das ab, was sind die Top-Produkte, was sind Retourengründe, wie bewerten Kunden das Produkt, und da kann man auch super, super viel draus ziehen. Also mega, mega spannend. Genau.
Absolut. Also da klare Empfehlung, sich da nochmal die speziellen Podcasts zu anzuhören oder eben den Blogartikel zu lesen. Man muss natürlich immer Zeit haben. So, das kennen wir ja auch bei Marken, dass einfach ein Amazon-Manager oder ein Key-Account den ganzen Kanal steuern muss. Und da ist uns natürlich völlig klar, da hat man jetzt nicht Zeit, irgendwie in irgendwelchen Analyse-Tools dann darum zu wursteln und irgendwie auf granularster Ebene zu analysieren. Trotzdem steckt da viel drin. Darum sagen wir ja auch, wollen wir mit unserer Amazon BI Robbed da einfach noch einen einfacheren, schnelleren Zugang zu Analysedaten ermöglichen, damit man da eben nicht mehr so viel Zeit für aufwenden muss. Ne? Aber grundsätzlich das auf jeden Fall, wenn ihr Zeit habt, auf dem Schirm haben, weil da steckt unglaublich viel drin. Okay, letzter Punkt. Preise sind stabiler und werden nicht von Amazon gesenkt im Seller-Modell. Ja, das ist so. Man kann einen Preis festlegen und der wird von Amazon nicht wie im Vendor-Modell erhöht oder gesenkt. So, jetzt muss man aber trotzdem berücksichtigen, dass man damit natürlich nicht den Markt regulieren kann. Ne? Denn wenn ich irgendwie Probleme in meiner Vertriebsstruktur habe und Handelspartner, die meine Produkte verkaufen, meine Produkte zu besonders hohen oder zu besonders niedrigen Preisen anbieten, und da folgt Amazon ja auch im Vendor einfach nur, dann kann ich dieses Problem, dass ich so eine krankende Vertriebsstruktur habe mit schrägen Rabattstaffeln und Co., natürlich nicht lösen oder heilen durch das Seller-Modell. Ne? Aber ich habe natürlich trotzdem die Möglichkeit, da einen stabilen Preis erstmal auszuweisen, gerade weil Handelspartner auch sehen können, dass ich als Marke selbst verkaufe. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt das Seller-Modell nur loben, dass wir auch mal auf ein paar Nachteile eingehen, denn die gibt's definitiv. Leg doch mal los.
Genau, zum einen haben wir da, dass vor allem niedrigpreisige Produkte häufiger unprofitabel sind. Das liegt vor allem daran, dass sie halt nicht in diesen großen Mengen wie beispielsweise beim Vendor eingekauft werden und dass man halt hohe variable Kosten hat bei Versand und bei der Lagerung, die man immer berücksichtigen muss im Seller. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall auch einen Kosten-Nachteil.
Ja, wie anfangs schon gesagt, viele unserer Kunden, auch ein Trixi kann man da nennen, diese Hundesnacks unter anderem anbieten. Niedrigpreisige Produkte lohnen sich häufig nicht über das Seller-Modell. Da muss man dann hohe Bundles kreieren mit größeren Stückzahlen. In der letzten Folge hatte ich zum Beispiel mit René Goll von Alberts gesprochen. Die machen so unter anderem Winkel und die verkaufen Winkel halt auch in hohen Gebinden im Seller. So, sonst rechnen sie das einfach nicht mit den Versandkosten. Ja, anderer negativer Punkt ist auf jeden Fall, wenn man sich an den UVP hält, und das machen ja viele Marken und Hersteller, gerade mit einer dahinterliegenden Handelsstruktur, hat man halt oftmals keine Buybox. So, das heißt, man hat, wenn die Buybox fehlt, auch weniger Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel das reichweitenstärkste Werbeformat auf Amazon nicht nutzen, nämlich die Sponsored Products. Die werden nämlich nur ausgespielt, wenn ich die Buybox halte. Und dem muss man sich einfach bewusst sein, wenn ich da mit UVP reingehe, wenn ich den halten möchte als Hersteller und Marke, dann ja, kann das eben so ein Nachteil sein. Was gibt's noch?
Genau, ein weiterer negativer Punkt, trifft vielleicht nicht auf jede Marke zu, aber für einige ist es sicherlich relevant, dass man halt keine großen Sammelbestellungen hat. Im Vendor ist es ja so, dass Amazon meistens Ware immer regelmäßig bestellt, auch in größeren Mengen. Darauf kann man sich einstellen, man hat feste Umsätze. Im Seller ist das hingegen viel variabler. Genau, und das kann für einige sicherlich zum Nachteil werden.
Ja. Genau, dann die letzten beiden kann ich, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Man ist, wie ich eben schon gesagt habe, halt direkt sichtbar auf der Amazon-Produktseite für Handelspartner. Das heißt, wenn man im Seller-Modell verkauft, steht da eben auch der Name des Unternehmens. Und dann hat man natürlich, wenn ich internationalisieren möchte, was erstmal noch auch irgendwo ein Vorteil ist im Seller-Modell, dass ich auch schnell einfach andere Länder erschließen kann, habe ich aber natürlich auch eine gewisse rechtliche und steuerliche Verantwortung. So, das heißt, wenn ich in ein neues Land gehe, muss ich mich um Steuernummern etc., Lieferschwellenüberwachung und Co. halt kümmern und das auf dem Schirm haben. Und das muss ich im Vendor natürlich nicht, denn wenn Amazon meine Produkte verkauft, muss Amazon sich eben um diese Themen kümmern. Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Vendor-Account. Auch da gehen wir jetzt ein bisschen flotter so die Vorteile und Nachteile durch, weil vieles, was die Vorteile im Seller-Programm sind, sind häufig dann eben auch die Nachteile im Vendor-Programm und umgekehrt. Genau, aber da gibt es einige Vorteile, über die wollen wir trotzdem sprechen. Leg doch mal los.
Genau, ein Vorteil ist der häufigere Gewinn der Buybox. Dadurch, dass man seine Produkte an Amazon verkauft und Amazon sich dann um Preis und so weiter kümmert, hat man da den Vorteil, man hat seinen Preis quasi schon genommen von Amazon und Amazon stellt dann quasi den Preis ein, um irgendwie wettbewerbsfähig zu sein in der Buybox. Und generell kann man da sagen, hat man dann auch häufiger die Buybox über den Vendor im Gegensatz zum Seller-Account.
Ganz genau. Dann muss man auch sagen, gerade bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, das sind meistens klassische Mittelständler, bis hin zu Enterprises. Und die sind natürlich auf meistens auf B2B-Strukturen ausgelegt. Und in dem Moment, wo ich einen Handelspartner, und das ist Amazon ja irgendwo am Ende, habe, dann passt das meistens besser in bestehende Strukturen rein. Und wenn es in bestehende Strukturen reinpasst, habe ich natürlich für mich auch eine höhere Kosteneffizienz. So, da geht es zum Beispiel darum, dass ich im Vendor natürlich Paletten zu Amazon schicken kann. Und wenn ich meine Produkte eher auf Paletten abpacke, ist das für mich natürlich etwas, wo ich meine bestehenden Prozesse nutzen kann. So, und habe dann irgendwie diese B2B-Versandstrukturen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Trotzdem gehen natürlich damit auch diverse Sonderanforderungen einher. Ne? Denn Amazon ist unterm Strich ja am Ende einfach kein normaler Handelspartner. Ich glaube, die übrigen Vorteile haben wir eigentlich eben schon beim Seller so besprochen. Bei den Nachteilen, wenn ich jetzt rüberschaue, ne, also wir gucken jetzt hier natürlich irgendwie auf die Slides im Vortrag, die wir jetzt hier mit euch durchgehen, die wir da auch auf dem Amazon Sales Kongress vorgestellt haben. Nicht, dass ihr euch wundert, aber wir gucken eben zusammen auch so eine Präsentation drauf, über die wir schnacken. Und bei den Nachteilen doppelt sich natürlich auch einiges, aber der erste Punkt nicht. Was haben wir da?
Genau, das ist ein richtiger Painpoint häufig für Vendoren. Und zwar sind das unregelmäßige Bestellungen und häufige Out-of-Stock-Situationen. Wir hatten ja eben schon diesen Bestellalgorithmus angeschnitten. Und da kommt es halt häufig auch vor, dass Amazon mal Kleinstmengen bestellt oder von einem Produkt hiervon irgendwie 5 Produkte, dann von dem anderen Produkt noch ein paar Teile und am Ende läppert sich das. Und das ist schwer zu steuern, sage ich mal, für den Versand. Es kommt häufig zu Fehlmengen oder zu verspäteten Lieferungen. Da sind wir auch wieder beim Punkt Strafzahlung und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein richtiger Painpoint für Vendoren in dem Fall.
Ja, gehe ich absolut mit. Vielleicht noch ein Punkt, den man dazu noch machen kann, ganz klar bei den Nachteilen. Früher war es so, dass Amazon natürlich im Vendor auch liebend gerne das Vollsortiment bestellt hat. Und das wollen ja viele Hersteller auch, dass der Kunde eben auf das Vollsortiment über die Plattform zugreifen kann. Findet heute aber nicht mehr statt. So, also Amazon bestellt im Vendor in den allerseltensten Fällen, es kommt eigentlich kaum noch vor, das volle Sortiment. Und dementsprechend hat man natürlich Lücken auf der Plattform, die dann entweder von Handelspartnern geschlossen werden oder wenn ich ihm über Seller-Modell auffülle. Aber das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Das heißt, wenn ich sage, ich will nur und ausschließlich über das Vendor-Modell verkaufen, muss ich mich darauf einstellen, dass Amazon das Vollsortiment nicht bestellen wird. So, und jetzt wollen wir mal drüber sprechen, wenn wir uns jetzt den Seller- und Vendor-Account mal bewusst gemacht haben mit allen Vor- und Nachteilen, wie man das Ganze denn so verknüpfen kann und wie man sein eigenes Sortiment auch aufteilen kann. So, wie das vielleicht ein Fun Factory oder eben auch diverse andere erfolgreiche Marken und Hersteller, die hybride Accounts nutzen, gemacht haben. Und das gehen wir mit euch mal kurz durch. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Vendor-Seite an. Welcher Teil des Sortiments wird über den Vendor angeboten?
Genau, da bietet es sich halt an, die Produkte anzubieten, die im Seller keine Buybox bekommen, wo man in einem ziemlichen Preiskampf vielleicht auch verwickelt ist. Und vor allem auch günstige Preise anzubieten. Das hatten wir auch erwähnt, dass sich die häufig im Seller gar nicht rechnen aufgrund der variablen Kosten. Und dass es davon Vorteil sein kann, die in großen Mengen im Vendor hoffentlich zu verkaufen. Dazu haben wir dann noch den Punkt, dass die Topseller sich anbieten, über den Vendor zu verkaufen, da auch jeder Bestellalgorithmus eigentlich, wenn er erkennt, dass es sich um Topseller handelt, immer große Mengen bestellt und man hier einfach einen sicheren und absatzstarken Gewinn machen kann.
Ja, absolut, gehe ich mit. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen gewissen Teil des Sortiments, der über den Seller verkauft werden sollte. Da kann man auf jeden Fall festhalten, dass neue Produktlaunches, die keine bestehende Nachfrage und keine bestehenden Bestellungen auf Amazon haben, also keine Bestellhistorie, dass man die über den Seller anbieten sollte. Denn Amazon kauft im Vendor vollautomatisiert ein. Aber wenn ich jetzt weiß, ich launche ein neues Produkt, ich schalte dafür Werbung mit TV-Kampagnen und Co., die Nachfrage wird explodieren oder mindestens mal vorhanden sein, dann weiß Amazon das noch nicht. Um die Produkte direkt verfügbar zu machen, lohnt es sich auf jeden Fall, die im Seller anzubieten. Dann natürlich, wenn ich Tests machen möchte, ich sage mal Bundles ist ein Thema, kommen wir auch gleich nochmal zu, hat auch Fun Factory gemacht. Aber Bundles, zum Beispiel Dildo mit Tasche und Gleitgel in Kombination, erhöht nachher irgendwie den Warenkorbwert, können sich keinen Handelspartner ranhängen und. Macht natürlich auch Sinn, das im Seller zu machen. Und dann, und das muss man jetzt wirklich als so krasse Aussage formulieren, macht es eigentlich Sinn, dass jedes Produkt, das komplette Sortiment, als erstes im Seller angelegt wird. Selbst wenn es später ausschließlich im Vendor verkauft werden soll. Einfach aufgrund der Kostenvorteile, wenn wir auf Amazon Wein und A+ Premium schauen. Und eben auch, wenn man Varianten erstellen möchte. Das ist vielleicht nochmal irgendwie so ein Zusatzpunkt. Dafür müssen sie nämlich einmal in einem Account gewesen sein, die Produkte, das muss der Seller sein. Aber dementsprechend kann man festhalten, wenn ich Hybrid verkaufe, losgelöst davon, wo ich es am Ende verkaufen möchte, über welchen Account, immer zuerst im Seller anlegen. Dort A+ Premium erstellen, dort die Weinrezension generieren, dort die Variantenfamilien erstellen und dann kann ich es im Seller ja auch wieder ausschalten das dann über den Vendor verkaufen. Ja, jetzt habe ich gerade kurz Bundles erwähnt. Warum macht das so viel Sinn?
Ein kurzer Nachtrag noch, welche Produkte vielleicht auch sinnvoll sein können. Du hattest ja eben angesprochen, dass Amazon gar nicht mehr das Vollsortiment einkauft, sondern meistens so die profitablen Produkte. Das heißt, Amazon crappt auch häufig Produkte, wirft die raus, bestellt die nicht mehr. Und wenn man natürlich jetzt als Marke sicherstellen will oder möchte, dass das Vollsortiment auf Amazon auch gelistet ist, kann man diese Produkte, die der Vendor nicht mehr bestellt, die unprofitabel sind, natürlich trotzdem im Seller noch anbieten und so sein Vollsortiment sicherstellen. Genau, und warum sind Bundles jetzt so wertvoll in der Seller Central? Wir haben ja in der Regel oder häufig das Problem, dass ein Produkt, das man anbietet, das geht auch an viele Händler raus und dann treffen sich diese Händler wieder auf der Produktdetailseite bei Amazon. Und häufig ist es dann so, dass die Händler den Preis nach unten drücken, einen sehr günstigen Preis anbieten, weil die eben in diese Buybox wollen. So, und da kann man jetzt als Marke an sich erstmal nicht so viel machen. Man kann diese Handelspartner eigentlich schwer von heute auf morgen vor die Tür setzen, weil das sind natürlich langjährige Beziehungen, da hängen Umsätze dran. Von daher ist eine super Möglichkeit, was man machen kann, einfach ein Bundle zu kreieren. Du hattest es ja eben schon kurz angesprochen, beispielsweise der Dildo mit dem Gleitgel und der Tasche dazu. Und dieses Bundle, das man kreiert, das kriegen ja nicht die Händler. Das bietet man dann als Unternehmen als einziger Anbieter an und hat so den Vorteil, dass man den Preis bestimmen kann irgendwo. Man muss natürlich gucken, dass der Preis auch marktgerecht irgendwo ist. Das hatten wir auch schon gesagt. Aber man hat da jetzt nicht diesen Preiskampf mit seinen Händlern. Und was natürlich auch sehr cool ist, man hat da irgendwo auch einen Mehrwert für den Kunden. Das heißt, der Kunde freut sich natürlich auch, dass er was dazu bekommt. Das heißt, man hat auch irgendwie einen Vorteil gegenüber dem Einzelprodukt, was jetzt nicht als Bundle verfügbar ist. Genau, und das ist eine wirklich sehr, sehr coole Taktik, die auch Fun Factory auf jeden Fall nutzt.
Ja, absolut zu Recht. Man muss auch sagen, dass der Weg über Bundles und den ersten Grund, den du genannt hast, nämlich, dass ich an meiner Handelsstruktur, an meiner bestehenden Handelsstruktur vorbei Exklusivprodukte anbiete, ne, die dann auch der Händler vielleicht so gar nicht bekommt, dass das natürlich auch so ein erster Schritt in Richtung D2C-Strategie ist. So, und das ist ja schon etwas, womit sich ganz viele Hersteller und Marken aktuell beschäftigen. Das heißt, wie transformiere ich mich als Unternehmen und schaffe diesen Schritt in den D2C-Markt, was ich also direkt an Kunden verkaufe. Und das geht natürlich nicht mit dem bestehenden Sortiment, wo man irgendwie das an Handelspartner rausgibt, alles, die ganzen Artikel. Das heißt, ich muss neue Artikel schaffen und da ist Bundles eben ein einfacher Weg. Das heißt, das häufig als erster Schritt für so eine D2C-Strategie. Ja, jetzt kommen wir zu dem letzten Abschnitt von unserem Podcast. Es gibt nämlich bestimmte Szenarien und bestimmte Probleme, wo das Hybridmodell eben nicht hilft. Und uns ist ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, denn es ist auf jeden Fall nicht das Allheilmittel. So, wenn ich diese folgenden Probleme, über die wir jetzt sprechen, habe, dann wird das Hybridmodell nicht die Lösung sein. Genau, leg doch mal los mit dem ersten Problem.
Genau, der erste Punkt ist ziemlich offensichtlich und das ist, wenn die Marktpreise einfach kaputt sind. Das heißt, die Händler haben den Preis schon so sehr runtergetrieben, dass da wirklich weder im Vendor noch im Seller irgendwie was an Marge hängen bleibt, sondern man kann das Produkt theoretisch noch mit Minus verkaufen, wenn man es anbietet. Dann wird weder der Vendor noch der Seller helfen können.
Ja, ich habe darüber schon ganze Marken kaputt gehen sehen, die mit Rabattstaffeln an unterschiedliche Handelspartner verkauft haben, die Produkte. Und in einer Zeit, wo der Verkauf von Produkten stationär, also sehr getrennt voneinander stattgefunden hat. Ne? Das heißt, wenn bestimmte Produkte irgendwie nur im Osten verkauft wurden von Handelspartnern, die dann günstigere Einkaufspreise bekommen haben, beispielsweise. Und die jetzt irgendwie auf Handelspartner treffen, die halt nicht so hohe Rabatte bekommen haben, die im Westen bisher verkauft haben. Und die treffen sich jetzt in dieser aktuellen Welt, nämlich online auf Marktplätzen. Und dann treffen natürlich diese Rabattstaffeln da aufeinander. Und das sorgt für extrem viel Chaos. Und das kriege ich dann auch nicht mal eben wieder eingefangen. Ja, und dementsprechend kann ich auf jeden Fall allen Marken, die jetzt neue Produkte entwickeln, ganz klar mitgeben, die Rabattstaffeln zur Seite zu legen, weil wir sind jetzt nun mal in einer zentralisierten Welt angekommen, wo die Produkte alle über eine Plattform verkauft werden oder über wenige Plattformen. Da treffen sich alle Handelspartner und wenn der einzige Differenzierungsfaktor der Preis ist, dann sollte ich da mit einheitlichen Preisen meine Produkte an Handelspartner abgeben und eben nicht mit extremen Rabattstaffeln arbeiten. Genau. Zweiter Punkt geht auch so ein bisschen in diese Handelsrichtung rein. dass Händler, die auf Amazon verkaufen, mir unbekannt sind. So, dann ist das meistens ein Symptom davon, dass ich meine Produkte oder meine Warenabgabe gar nicht so sehr nachvollziehen kann. Meistens habe ich dann Großhandel dazwischen, über den ich meine, an den ich meine Produkte verkaufe, und der streut das dann an diverse Handelspartner. Und dann habe ich in dem Moment schon meine absolute Kontrolle verloren, weil ich nicht mehr weiß, was damit passiert. Genau, mach gerne weiter mit dem nächsten Punkt, da bleiben wir ja auch nochmal in dieser Handelsecke.
Genau, also eigentlich der dritte und der vierte Punkt hängen sehr stark mit diesem, der Marktpreis ist kaputt zusammen. Und zwar zum einen, Händler, die mir wichtig sind, verdienen kein Geld mehr mit meinen Produkten. Das heißt, wenn der Preis so niedrig ist, dass selbst die Handelspartner, also die Händler, die man hat, kein Geld mehr dran verdienen, dann wird es schwierig. Und natürlich dadurch auch bedingt, der Absatz wird allgemein rückläufig sein. Genau, auch zwei Punkte, wo das Hybridmodell jetzt keine Lösung mehr bietet oder keine Lösung ist, muss man ja sagen.
Ja, ja. Ja, der nächste Punkt: interne Teams arbeiten gegeneinander. Das können Abteilungen sein von Retail versus E-Commerce oder eben Ländergesellschaften untereinander, ist ein Thema, was wir ganz häufig am Markt sehen. Das heißt, schafft da eher mit internen Meetings gegenseitiges Verständnis, schaut, dass ihr alle an einen Tisch bekommt. Das kann zum Beispiel so ein Monthly Amazon Business Review sein, wo mal sichergestellt wird, dass alle aligned sind, alle die gleichen Ziele haben und man sich gegenseitig gegeneinander arbeitet und eine Abteilung der anderen vielleicht sogar Provision klaut. So, da ist der einzige Lösungsansatz halt so ein Top-Down-Ansatz. Das heißt, irgendwie vom Management oben muss dann eben schon die Kanalstrategie vorgegeben werden und dann müssen alle mitziehen, weil das teilweise wirklich zu absoluten Grabenkämpfen führen kann, dieser Punkt, dass interne Teams gegeneinander arbeiten.
Genau, dann der nächste Punkt, und zwar Wunsch nach geringeren Kosten. Ist jetzt an sich vielleicht erstmal nicht verkehrt, es ist aber verkehrt, wenn man nur wegen geringen Kosten jetzt erstmal blind in dieses Hybridmodell geht und sagt, boah, Vendor ist mir zu teuer, Seller ist mir zu teuer, Hybrid ist die Lösung. Das heißt, das ist viel zu einfach gedacht. Das Hybridmodell ist sehr komplex und erfordert auch viel Know-how. Man muss die richtigen Produkte im Vendor anbieten, die richtigen Produkte im Seller. Man muss da sehr, sehr viel beachten. Das heißt, da ist verdammt viel Wissen notwendig. Das heißt, man sollte da nicht blind reingehen, nur weil man jetzt vor Augen hat, oder sind irgendwie geringere Kosten. Um diese geringeren Kosten zu realisieren, muss man sehr viel richtig machen.
Ja, ja, ja. Und auch dieser Aufwand, überhaupt das Know-how intern aufzubauen, die neuen Prozesse zu schaffen. Wenn ich jetzt von Vendor zu Seller wechsle oder mein Vendor-Chef mit dem Seller-Modell erweitere, dann muss ich da erstmal richtig Zeit für einen planen, bis ich das ganze Know-how, die ganzen Prozesse so geschaffen habe. Auch das sind ja irgendwo die Kosten, die damit einhergehen. Ja, dann als letzter Punkt ist halt Flucht vor Vendor-Verhandlungen. So, auch dafür ist das Hybridmodell keine Lösung. Da muss man auch genau aufpassen mit den Richtlinien bei Amazon. Die sollte eh jeder Verkäufer auf dem Schirm haben. Denn da fährt man durchaus das Risiko, dann da auch Produkt- oder Account-Sperrungen zu erleiden. Wenn wir da jetzt tiefer einsteigen würden, würde der Folge noch sehr, sehr viel länger werden. Das heißt, da kann ich jedem empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen, den Punkt in den Richtlinien. Alright. Ja, da war doch eine ganze Menge dabei. Unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, wenn man das möchte und die Kapazitäten hat, dann kann man als Marke mit dem smarten Hybridmodell wirklich eine ganze Menge für sich rausholen und den Kanal Amazon, aber das gilt auch für alle anderen Online-Marktplätze, sehr viel erfolgreicher steuern. Genau, Ole, vielen Dank für deinen Input. Hat richtig Bock gemacht und ich freue mich auf nächstes Mal. Ciao, ciao.
Sehr gerne. Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.